Bonjour und willkommen zur 30. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen im August 2024. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. In dieser Ausgabe möchte ich wieder einmal zwei aktuelle Studien direkt aus der Forschung über Bibliotheken vorstellen. Oder einer ist über eine Bibliothek und ein Archiv, wenn man ganz genau ist. Die Texte haben keine Klammer, die sie irgendwie zusammenhält, also versuche ich auch gar nicht erst, einen solchen Zusammenhang zu konstruieren. In der ersten Studie werden wir uns der Frage widmen, wie öffentliche Bibliotheken in Norwegen von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen genutzt werden. Das ist eine Interviewstudie, die den Status quo erhebt. Ein Status quo, der selbstverständlich von den spezifischen gesellschaftlichen Infrastrukturen in Norwegen beeinflusst ist, aber der auch für Bibliotheken in anderen Ländern lehrreich ist. Der zweite Text widmet sich einem historischen Thema und damit auch vor allem historischer Quellenstudien. Es geht dabei darum, welche Arbeit die BibliothekarInnen und ArchivarInnen einer Abteilung des Smithsonian Institutes ausgeübt haben und was von dieser Arbeit heute noch sichtbar gemacht werden kann. Im Interlude ein Hinweis auf die neue Ausgabe der Libreas. Sektion 1. Also, gehen wir nach Norwegen. Ich stelle folgende Studie vor. What is the role of public libraries and books in the everyday lives of adults with intellectual disability? Durchgeführt wurde sie von Gerd Berget von der Oslo Metropolitan University und veröffentlicht ist sie im Journal of Librarianship and Information Science noch als Online First, also ohne Heft und Seitennummern. Die Grundfrage der Studie steckt im Titel. Werden öffentliche Bibliotheken von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen genutzt und wenn, wie genau? Berget geht dabei am Anfang davon aus, dass öffentliche Bibliotheken offene Orte sein sollen, die für verschiedene Nutzungsweisen da sein und möglichst verschiedene Nutzerinnen ansprechen sollten. Selbstverständlich gilt dies auch für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Er verweist dafür auf das norwegische Bibliotheksgesetz, aber die Aussage gilt auch für Länder ohne solche Gesetze. Gleichzeitig ist aber bekannt, wie Berget auch betont, dass sich in den wenigen Studien zum Themenbereich schon jetzt zeigt, dass dieser Anspruch nicht wirklich umgesetzt wird. BibliothekarInnen fühlen sich zum Beispiel nicht wirklich auf den Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen vorbereitet. Der Autor selber macht es nicht, aber ich würde dazu noch anmerken, das gilt nicht nur für BibliothekarInnen. Auch zum Beispiel in der Erziehungswissenschaft zeigt sich immer wieder, dass sich Lehrpersonen oder KindergärtnerInnen unvorbereitet oder auch überfordert fühlen. Für Norwegen gilt noch zusätzlich, dass es eine eigene Organisation gibt, die Bücher so adaptiert, dass sie für Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen zugänglich werden. Im Fall von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen heißt dies, dass sie dem intellektuellen Niveau dieser Menschen angepasst, also vor allem in einfache Sprache übertragen werden. Diese Bücher könnten von Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden, da sie sich explizit an die betroffenen Menschen richten. Allerdings zeigte sich zumindest in einer Studie von 2020, dass dies sehr selten passiert. Was auch nicht bekannt ist, ist, wie die betroffenen Menschen jetzt überhaupt Bibliotheken nutzen. Grundsätzlich sind Bibliotheken selbstverständlich für sie genauso offen wie für andere Menschen. Grundsätzlich könnte es auch Angebote für sie geben, auch wenn sich das Personal damit vielleicht überfordert fühlt. Aber, well, wir wissen gar nicht, wie Sie, also diese Personen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, die Situation wahrnehmen oder leben. Und das wird diese Studie angehen. Methodisch ist dies eine Interviewstudie. Und zwar eine mit sogenannten Caregivers und Lehrpersonen von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Also mit Menschen, die direkt mit Betroffenen zu tun haben, aber nicht direkt mit den Betroffenen. Die Gründe dafür sind ersichtlich. Bedarf eines höheren Aufwandes für Forschende, Interviews mit Betroffenen direkt durchzuführen. Also beispielsweise die Fragen so zu fassen, dass sie für diese Betroffenen verständlich und beantwortbar sind, sowie diese auszuwerten. Gerade weil es jetzt eine Studie ist, die praktisch die Situation erstmals skizzieren will, scheint mir das machbar, zumal der Autor am Ende auch nur Hinweise an Bibliotheken gibt, was sie ändern könnten. Aber spätestens, wenn man auf Basis dieser Studie im Bibliotheksalltag etwas ändern wollen würde, sollte man die berechtigte Forderung Nothing about us without us bedenken. Es müssten dann selbstverständlich auch direkt Betroffene in Entscheidungen einbezogen werden. Jetzt. Die Interviews wurden mit 25 Personen geführt, welche direkt mit Betroffenen zu tun haben. Sie waren semi-strukturiert und wurden dann durch thematische Kodierung ausgewertet. Die Befragten waren SozialarbeiterInnen, PflegerInnen oder Lehrpersonen. Also schon aus Professionen, die erwarten lassen, dass sie ihren Umgang mit Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen reflektieren konnten. Was der Autor leider nicht sagt, ist, ob sich diese alle auf Oslo bezogen, also die größte Stadt des Landes, oder auch auf andere Städte und Regionen. Dabei wäre das ja relevant, mit was für Bibliotheken die Personen tatsächlich Erfahrungen sammeln konnten oder hätten sammeln können. Zu den Ergebnissen. Kurz zusammengefasst werden öffentliche Bibliotheken von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen kaum genutzt. Noch weniger werden Bestände von adaptierten Büchern genutzt, wobei viele Bibliotheken diese auch tatsächlich gar nicht haben. In Zahlen ausgedrückt. Von 14 Caregivern, die sich um je eine Person kümmern, antworteten 10, dass von denen die Bibliothek nicht genutzt wird. Die anderen 4 meinten, dass es nur sehr selten passiert. Die weiteren 11 Befragten hatten als Lehrpersonen Kontakt mit mehreren Betroffenen. Aber auch die sagten, dass nur ein kleiner Teil dieser Personen Bibliotheken benutzen würde. Grundsätzlich wurde in den Interviews die Meinung vertreten, dass die Betroffenen öffentliche Bibliotheken und deren Angebote nicht als relevant wahrnehmen würden. Gleichzeitig gab es bei den Caregivern auch die Angst, dass die von ihnen betreuten, in Bibliotheken unangenehm auffallen könnten. Viele der Betroffenen würden beispielsweise von Zeit zu Zeit ungewöhnliche Geräusche machen oder Menschen irgendwie anders Angst machen. Deshalb wäre eine Bibliothek kein Ort für sie. Selbstverständlich stimmt es nie für alle Menschen und auch nicht alle Betroffenen. Eine Person in den Interviews berichtete, dass die von ihr betreute Person schon öffentliche Bibliotheken nutzt. Aber gerade nicht die Bibliothek, die ihrer Wohnung am nächsten liegt, sondern eine weiter entfernte, damit der Besuch ein richtiger Ausflug wird. Wie gesagt, zeigte sich auch, dass die Bestände von adaptierten Büchern kaum genutzt wurden. Dies wurde einerseits darauf zurückgeführt, dass sie kaum bekannt sind, wenn sie denn tatsächlich vorhanden sind. Andererseits nutzten aber die Betroffenen, wenn sie in die Bibliothek gingen, aber auch vor allem den Bestand an Kinderbüchern, weil sie und deren Caregiver diese als intellektuell passender einschätzten. Die adaptierten Bücher stehen aber gar nicht in diesem Bereich, weil sie zwar in einfacher Sprache geschrieben sind, aber oft andere Themen behandeln. Eine der befragten Personen wies auch explizit darauf hin. Eine der befragten Personen wies auch explizit darauf hin. Es gibt oft die Vorstellung, dass die Betroffenen in gewisser Weise wie Kinder denken und handeln würden, obgleich sie in Wahrheit selbstverständlich mit allen, in Anführungszeichen, erwachsenen Themen umgehen, nur halt mit beeinträchtigten intellektuellen Fähigkeiten. Interessant ist, dass die Befragten keine wirklich negativen Erfahrungen berichteten. Es ist nicht so, dass sie unangenehme Erfahrungen in Bibliotheken gemacht hätten und deshalb nicht wiederkommen. Wenn, dann scheint es eher eine gewisse Gleichgültigkeit zu geben, die sie erlebt hätten. So konnte zum Beispiel niemand von den Befragten davon berichten, dass jeweils von BibliothekarInnen das Gespräch gesucht worden wäre, besondere Angebote wie die adaptierten Bücher vorgestellt oder Hilfe angeboten worden wäre. Der Autor fragt auch noch nach dem Lesen im Allgemeinen und nach Leseveranstaltungen in Bibliotheken im Besonderen. Aber nur eine befragte Person konnte überhaupt davon berichten, dass die von ihr betreute Person regelmäßig bei einer Shared Reading Runde in einer Bibliothek teilnimmt. Und auch die Betroffenen, die lesen, tun dies nur unregelmäßig. Es steht tatsächlich nicht im Mittelpunkt ihres Interesses. Was ist nun aus diesen Ergebnissen zu lernen? Der Autor zeigt meiner Meinung nach, dass es Wissensdefizite auf allen Seiten gibt. Bibliotheken wissen nicht, ob und wie die Bibliothek und ihre Angebote von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen genutzt werden. Caregiver von Betroffenen haben zumindest den Eindruck, dass in Bibliotheken auch wenig Wissen über die besonderen Bedürfnisse der Betroffenen vorhanden ist. Gleichzeitig wissen die Caregiver wenig darüber, was Bibliotheken überhaupt anbieten und was Bibliotheken gerne sein würden. Für mich zum Beispiel war auffällig, dass der Autor zwar am Anfang ganz zeittypisch die Bibliothek als Ort vorstellt, aber da niemand von den Interviewten jemals auf diesen bibliothekarischen Diskurs einging. Am Ende des Textes schlägt der Autor vor, dass die Bibliotheken sich mehr an Caregiver richten sollten, um sie über die vorhandenen Angebote zu informieren. Etwas wohlfeil, weil das kann man eigentlich immer vorschlagen. Wer wird da je grundsätzlich widersprechen? Mir aber scheint, die Studie tut einige interessante weitere Fragen auf, die man angehen sollte, bevor man groß etwas ändert. Kann man nicht auch fragen, ob die Bibliothek wirklich offen für alle ist, wenn sie nicht direkt auf alle zugeht? Gibt es überhaupt ein Potenzial an Mehrnutzung der Bibliothek? Oder sind die Interessen der Betroffenen einfach fast immer so gelagert, dass sie von Bibliotheken nicht bedient werden könnten? Der Autor zieht sich darauf zurück, dass im norwegischen Bibliotheksgesetz steht, die öffentlichen Bibliotheken müssten für alle Menschen in Norwegen offen sein. Was schön und gut ist, aber nicht zeigt, wieso das überhaupt ins Gesetz geschrieben wurde. Mir scheint, was er mit der Studie auch indirekt zeigt, ist, dass wir heute in Gesellschaften leben, die prinzipiell allen Menschen die gleichen Rechte und Möglichkeiten geben wollen. Immer mit Ausnahmen politischer Richtung, die recht lautstark sind und gerade das Gegenteil fordern. Ich weiß. Aber es gab eine wichtige Änderung, die sich auch in dieser Studie zeigt. Für den Großteil der Gesellschaft ist heute zum Beispiel klar, dass Menschen mit Beeinträchtigungen nicht mehr als AlmosenempfängerInnen gesehen werden sollten, sondern gleich behandelt werden. Das ist ein Fortschritt, der zu schnell übersehen wird. Aber dass ich zum Beispiel vorhin einfach davon ausgehen konnte, den Slogan Nothing about us without us nicht mehr erklären zu müssen, sondern dass ich davon ausgehen konnte, dass er wohl allgemein verständlich ist, scheint mir ein Zeichen dieses Fortschritts zu sein. Womit die Gesellschaften oder auch in unserem Fall die Bibliotheken jetzt wirklich strugglen, ist zu klären, was das genau heißt, also wie man diesen Anspruch umsetzt. Daran sollte man mehr arbeiten, als nur an der Frage, wie man noch mehr Informationen über die Angebote von Bibliotheken verbreiten könnte. Interlude. Die aktuelle Ausgabe der Libreas ist fertig und Ende Juli erschienen. Ich weiß, das passiert jedes Halbjahr, aber diese Ausgabe ist doch wirklich sehr gut. Schwerpunktthema ist The Sound of Libraries und das Thema hat zu sehr unterschiedlichen Beiträgen geführt. Es gibt Beispiele von Soundteppichen in Bibliotheken, sowohl in Text-, Video- als auch Audioform. Es gibt Berichte über zwei künstlerische Interventionen in Bibliotheken und über ein Soundprojekt aus einer Bibliothek. Es gibt einen Text über Sounds, die in Filmmusiken genutzt wurden und zudem einen theoretischen Text über die Soundteppiche von Bibliotheken. Ich selber konnte ein Interview mit der Redaktion der Zeitschrift Forum Musikbibliothek führen, die Ausgabe auch ergänzt. Mein eigener Beitrag für diese Ausgabe ist bibliothekshistorisch. Er geht die Literatur zu öffentlichen Musikbibliotheken und Musikabteilungen in Volksbüchereien durch, die von 1900 bis 1945 erschienen sind. Der Text ist ein wenig aus dem Ruder gelaufen, weil ich diese Literatur mit den weiteren Entwicklungen im Bereich Musik, Musikpädagogik und politische Nutzung von Musik in diesem Zeitraum kontextualisiert habe. Aber im Nachhinein finde ich, das war ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass Bibliotheksgeschichte verständlicher wird, also klarer wird, warum bestimmte Entwicklungen stattfanden, wenn man sie in einen breiteren Kontext einlässt. Zudem findet sich in der Ausgabe ein langer Text von den Queer Librarians, die ihr Netzwerk vorstellen und dabei zum Beispiel nochmal erklären, was queer ist. Der fällt aus dem Rahmen, genauso wie die Ausgabe unserer Zeitschriften schaut, das liest die Libreas, aber dafür stehen sie ja auch beide außerhalb des Schwerpunkts. Wie gesagt, eine Ausgabe der Libreas, die ich vollständig empfehle. Sektion 2. So, Stichwort Bibliotheksgeschichte. Gehen wir in die Bibliotheksgeschichte, genauer in die USA und dort ans Bureau of American Ethnology. Dieses war von den 1880er Jahren bis in die 1960er Jahre eine eigenständige Forschungseinrichtung im Smithsonian Institute. Danach wurde es aufgelöst und seine Aufgaben von anderen Einrichtungen wahrgenommen. Das Smithsonian ist sowohl Museum als auch Forschungs- und Lehreinrichtung, das früh vom US-amerikanischen Staat übernommen, gefördert und genutzt wurde. Ein wenig erinnert mich die Struktur immer an die ETH Zürich oder auch die Universität Zürich, die in ihrer Geschichte auch immer für den Schweizer Bundesstaat oder die Kantone Forschungsaufträge ausführten, sowie bis heute Museen unterhalten. Das sind alle Strukturen, die man in verschiedene Einrichtungen packen würde, würde man sie heute gründen. Also in Museen, Forschungsinstitute, Hochschulen voneinander getrennt, aber die im 19. Jahrhundert irgendwie alle zusammengehörten. Kurzum, es geht in Anführungsstrichen nur um dieses Büro, dass man sich als Institut vorstellen kann, so wie heute vielleicht die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft oder in Deutschland die Leibniz-Institute, nur halt für die USA und die Ethnologie. Selbstverständlich mit allen historischen Schwierigkeiten, die man mit der Geschichte der Ethnologie haben kann. Als das Institut gegründet wurde, waren die sogenannten Indian Wars zum Beispiel gerade erst vorbei, also die American Natives entweder ausgerottet, assimiliert oder in Reservationen gezwungen worden. Und die Ethnologie hatte nun unter anderem die Aufgabe, Wissen zu produzieren, das für die Kontrolle dieser Menschen benötigt wurde. Aber es geht hier nicht um die Geschichte der Ethnologie, die schon anderswo differenzierter diskutiert wurde. Ich wollte nur an den Kontext erinnern. Bibliotheken gab und gibt es in allen Kontexten, auch solchen, die wir heute berechtigterweise schwierig finden. Worum es hier aber genau geht, folgendes. Das Institut hatte eine Bibliothek und ein Archiv. Seit 1900 wissen wir zumindest, wer die leitenden BibliothekarInnen waren und seit 1925, wer das Archiv leitete. Das waren größtenteils Frauen, deren Arbeit, also was sie tatsächlich geleistet haben, nicht nur in der Bibliothek und im Archiv, sondern auch bei der Unterstützung der Forschung, ist kaum bekannt. Die Studie, die ich jetzt vorstelle, versucht das zu ändern. Sie ist Teil eines größeren Projektes, welches für das ganze Smithsonian die Geschichte der dort arbeitenden Frauen sichtbar machen will. Aber hier wird sich nur auf das Bureau of American Ethnology fokussiert. Titel des Artikels ist Organizers of Museum History, Honoring the Labor of Librarians and Archivists in the Bureau of American Ethnology. Autorinnen sind Mary Margaret Leah und Celia Emil Hines. Erschienen ist er im International Journal of Librarianship, Ausgabe 2 des Jahrgangs 9 in diesem Jahr, also 2024. Methodisch basiert die Studie auf einer Auswertung von Quellen, wie das in der historischen Forschung auch normal ist. Interessant ist aber, was für Quellen. Sicherlich gibt es Jahresberichte des Büros und so weiter. Aber Bibliothek und Archiv, da die Arbeit der BibliothekarInnen und ArchivarInnen, kommt in diesem nur selten und am Rand vor. Für ihre Auswertung stützen sich die Autorinnen dieses Textes mehr auf weniger offizielle Quellen. Oft waren dies Briefe oder ähnliche Dokumente, die für die Kommunikation innerhalb des Smithsonians genutzt wurden. Beispielsweise mussten, das ist ein Ergebnis dieser Studie, die BibliothekarInnen und ArchivarInnen ständig um ihre Position und damit einhergehend auch ihren Lohn kämpfen. Das schlug sich auch in der internen Kommunikation nieder. Zum Beispiel, weil sie dabei oft von ihren Vorgesetzten unterstützt wurden, die aufschrieben, was die BibliothekarInnen und ArchivarInnen alles taten, um dann zu fordern, dass sie dafür besser bezahlt werden sollen. Haben wir jetzt ein wenig Einblick in deren Arbeit? Eine andere Quelle sind Danksagungen in wissenschaftlichen Texten und Monographien, die aus dem Büro stammen. In diesen wurden immer wieder einmal die BibliothekarInnen und ArchivarInnen erwähnt, manchmal auch skizziert, wie sie die jeweilige Arbeit unterstützt haben. Auch das zeigt, dass zumindest einige Forschende diese Arbeit nicht geringschätzen. Aber trotzdem, diese Arbeit von BibliothekarInnen und ArchivarInnen findet sich immer nur in Spuren, nie vollständig. Also eher skizziert als tiefergreifend beschrieben. Für Bibliotheken und Archive in Einrichtungen, die nicht so groß und ressourcenstark sind wie das Smithsonian, wird dies wohl noch mehr gelten. Okay, das ist schon einmal ein Ergebnis dieser Studie, welches auch in andere Zusammenhänge übertragen werden kann. Im Text selber schildern die AutorInnen nach einem einleitenden Text die Biografien der einzelnen BibliothekarInnen und ArchivarInnen. Dabei wird klar, dass diese zwar immer in den Betrieb des Büros eingebunden waren, gleichzeitig aber ihre Positionen, ihre Aufgaben und so weiter prekär blieben. Zwar gab es bei ihnen über die Zeit hinweg auch eine Professionalisierung, aber dennoch musste, wie gesagt, immer wieder für sie von ihren jeweiligen Vorgesetzten mehr Lohn, mehr Ressourcen und so weiter gefordert werden. Offenbar leisteten sie durchgängig mehr, als wofür sie eigentlich eingestellt und bezahlt wurden. Am Ende dieser Studie stellen die AutorInnen fest, dass die meiste Arbeit von BibliothekarInnen und ArchivarInnen in Anführungszeichen unsichtbar bleibt. Wer andere Ausgaben dieses Podcasts kennt, wird wissen, dass ich darauf schon im Zusammenhang mit anderen Studien hingewiesen habe. Es bestätigt sich aber hier wieder. Die AutorInnen können zum Beispiel noch recht gut darstellen, wer die leitenden BibliothekarInnen und ArchivarInnen waren. Aber in den Quellen tauchen auch Namen von MitarbeiterInnen auf, bei denen nicht einmal mehr geklärt werden kann, wie lange sie eigentlich im Archiv oder der Bibliothek tätig gewesen sind. Die AutorInnen enden mit der Forderung, an heutige Forschende in ihren Danksagungen genauer zu beschreiben, was die BibliothekarInnen und ArchivarInnen genau getan haben, bei denen sie sich bedanken. Das kann man schon vorschlagen. Ich finde die Studie aber vor allem als weiteren Nachweis relevant, dass wir die konkrete Arbeit von Bibliotheken und in diesem Fall Archiven wohl niemals vollständig werden klären können. Es findet so viel statt, was nicht dokumentiert ist oder wovon diese Dokumentation nicht überliefert wird, dass wir für jede Bibliotheksgeschichte immer davon ausgehen müssen, dass wir eigentlich nur die groben Entwicklungen sehen können. Das sollte Konsequenzen für die Bibliotheksgeschichtsschreibung haben. Aber die muss man mal wann anders durchdenken. Für jetzt erstmal lasse ich es bei diesem kurzen Hinweis. Okay, das war die 30. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, es hat Sie interessiert und wir hören uns dann auch in den folgenden Ausgaben. Bis dahin, stay by.